Am Mikrofon Knut Kautzen. Willkommen zu unserem Büchermontag. Wir haben wieder einige bemerkenswerte Neuerscheinungen in dieser Stunde für Sie. Unter anderem den neuen Roman von Jonas Lüscher. Verzauberte Vorbestimmung heißt er. Und der in München lebende Jonas Lüscher ist bei mir im Studio zu Gast, worüber ich mich sehr freue. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Sie leiden, Herr Lüscher, als Schriftsteller, so entnehme ich es Ihrem jüngsten Roman, unter etwas, das ich auch zu kennen meine. Sie leiden nämlich unter Lesezwang. Und damit meinen Sie nicht so sehr das zwanghafte Lesen müssen von Büchern, sondern was?
Nein, es muss tatsächlich jedes Wort, was mir unter die Augen kommt, muss gelesen werden. Also jede alberne T-Shirt-Aufschrift, jedes Werbeschild, jeder Zettel im Badezimmer, die Zahnpastatube, was da im Kleingedruckten steht. Alles muss irgendwie zwanghaft gelesen sein.
Jonas Lüscher, der preisgekrönte Autor, wird uns gleich erzählen, worum es in seinem neuen Roman Verzauberte Vorbestimmung geht, der morgen erscheint.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Das hier sind die Stereophonics mit Maybe Tomorrow. Sie hören Bayern 2. Warum lesen wir Romane? Um die Welt um uns herum genauer wahrzunehmen vielleicht. Um uns selbst genauso wie die Welt näher zu erkunden. Warum aber schreiben Schriftsteller Romane? Warum erzählen sie Geschichten? Der vielfach ausgezeichnete Münchner Schriftsteller Jonas Lüscher, bekannt geworden durch seine Novelle Frühling der Barbaren und seinen Roman Kraft, schreibt in seinem neuen Roman Verzauberte Vorbestimmung einen Satz, der mir sehr gut gefällt. Eigentlich, so musste er sich eingestehen, erzählte er, um selbst zu verstehen oder besser noch, um sein eigenes Nachdenken zu formen. Jonas Lüscher ist bei mir im Studio. Herr Lüscher, geht's Ihnen auch so? Gelangen Sie über das Erzählen erst zum allmählichen Begreifen der Dinge? Ist Schreiben in erster Linie Nachdenken?
Ja, es ist eine besonders intensive Form des Nachdenkens und gerade dieser jahrelange Prozess eines Romans schreiben ist dann wirklich eine Art Erkenntnisvorgang, ein sehr langsamer, der aber auch nicht zu ganz klaren Antworten führt in der Regel.
Ich wollte gerade sagen, der eigentlich nicht abschließbar ist.
Das ist so, genau.
Ein Motto vom Musiker Peter Licht haben Sie Ihrem Roman vorangestellt, Ihrem neuen, aus seinem Song »Die Technik wird uns retten«. Ich zitiere ihn kurz, »die Technik wird uns retten, so heißt es darin, und die Liebe auch. Das trifft auf ihre eigene Lebensgeschichte in jedem Fall zu, die in diesem Roman auch immer wieder auftaucht. Sie überlebten nämlich eine extrem schwere Corona-Erkrankung 2020 nur dank modernster medizinischer Technik. Sie lagen in einem 7-wöchigen Koma und waren währenddessen auf der Intensivstation an alle möglichen Apparaturen angeschlossen und tragen, so schreiben sie es heute noch, Narben auf der Lunge. War es diese Grenzerfahrung, dem Tod schon sehr nahe gewesen zu sein und es allein medizinischer Hochleistungstechnologie zu verdanken, überlebt zu haben, die sie dieses Buch hat schreiben lassen?
Nein, eigentlich nicht. Der Auslöser kam tatsächlich schon vor der Corona-Pandemie und das erste Kapitel oder den ersten Teil, muss ich sagen, habe ich auch bereits davor geschrieben gehabt. Das Buch hat sich dann natürlich durch die Erkrankung oder überhaupt durch diese Erfahrung der Pandemie, die uns ja alle geprägt hat, nochmal verändert, das sicher. Aber der Wunsch, ein Buch zu schreiben über Mensch-Technik-Beziehungen, über das Verhältnis von Kapitalismus und Technik, das war etwas, was mich bereits vor der Pandemie eigentlich getrieben hat.
Ihr Roman, ich versuche es mal ganz kurz zu umreißen, spielt zu unterschiedlichen Zeiten an ganz unterschiedlichen Orten, aber es geht immer wieder um das Verhältnis Mensch-Technik, Sie haben es ja gerade schon gesagt. Es geht um Waffentechnik im Ersten Weltkrieg und einen jungen Algerier, der in Europa auf Seiten der Franzosen kämpft, mitten im Giftgaskrieg. Es geht um Hightech-Architektur in der noch im Entstehen begriffenen neuen ägyptischen Hauptstadt, mitten in der Wüste, 60 Kilometer von Kairo entfernt, die New Administrative Capital, die gleichermaßen Retortenstadt wie Geisterstadt ist, eine Stadtattrappe, so nennen sie es, ein Zeugnis technischer Megalomanie natürlich auch. Es geht aber auch um eine Textilfabrik, eine Baumwoll-Samtweberei in Tschechien und einen Weberaufstand im 19. Jahrhundert, ausgelöst durch neue Produktionstechniken, die menschliche Arbeitskraft überflüssig werden ließen. Es ist in unterschiedlichen Ausprägungen die Technik und unser Verhältnis zu ihr, die sie beschäftigt, oder?
Ja, das kann man so sagen. Und das kommt so aus einem einerseits schon kritischen Impetus, dass ich sehe, dass technische Entwicklungen unter den Bedingungen des Kapitalismus halt auch problematisch sind. Aber das Interesse an dieser Frage kommt genauso aus einer ganz großen Faszination und Begeisterung für Technik.
Sie sind an alle diese Orte, die ich gerade genannt habe, gereist, an denen Ihr Roman spielt. Frankreich, Südfrankreich, Ägypten, Tschechien. Sie wären fast sogar mal nach Lagos gereist. Das hat sich dann aber zerschlagen. Was macht diese Recherche vor Ort für Sie so bedeutsam? Stimuliert die noch einmal anders Ihre Imaginationskraft?
Ja, extrem. Also ich finde, Reisen ist eben auch so eine bestimmte Form des Nachdenkens. Oder ich komme in eine ganz bestimmte eigene Art des Nachdenkens. Wenn ich reise, dazu muss ich immer alleine reisen. Das ist wichtig. Dann kriege ich nach einer Weile so eine Durchlässigkeit, wo ich doch sehr intensiv über das nachdenken kann und reflektieren kann, was ich da sehe, und das, glaube ich, in interessante Beziehungen setzen kann zu all dem, was ich vorher schon gesehen habe.
Welcher dieser Orte, die Sie besucht haben, hat Sie am meisten fasziniert? War es vielleicht Ägypten?
Ja, wobei Ägypten für mich das fast wenig Fremdeste war, weil ich da schon sehr oft war. Ich habe so eine ganz große Leidenschaft für Kairo, wobei ich jetzt zum ersten Mal in eben dieser neuen Stadt war, außerhalb von Kairo. Und das war schon ausgesprochen beeindruckend, nicht unbedingt im Positiven.
Ein roter Faden, der sich durch Ihr ganzes Buch zieht, ist neben Ihrer persönlichen Geschichte die Geschichte des Schriftstellers Peter Weiß. Auf dessen Spuren wandeln Sie nämlich reisend und lesend. Am Ende hockt Ihnen Peter Weiß sogar wie ein Greifvogel auf der Schulter. Warum haben Sie, oder vielmehr wann haben Sie Peter Weiß für sich entdeckt? Er ist ja heutzutage ein etwas in Vergessenheit geratener Autor.
Ich habe mich vor längerem schon etwas mit Peter Weiß beschäftigt gehabt, aber nicht besonders tief. Und dann ist er mir in der Recherche wieder begegnet, und zwar als ich angefangen habe, über französische Briefträger zu recherchieren. Und über diese Recherche zu dem Briefträger Cheval gekommen bin, der eine wichtige Rolle im Buch spielt, der Ende des vorletzten Jahrhunderts einen großen Palais Ideal gebaut hat aus Feldsteinen, die er auf seiner Briefträgertour gefunden hat. Und dieses Palais Ideal ist heute eine rechte Touristenattraktion. Und 1960 hat also Peter Weiß auf einer Fahrt nach Südfrankreich einen Abstecher in dieses Hauteuil gemacht und sich diesen Palais angeguckt. Und darüber gibt es einen Essay von ihm, auf den ich gestoßen bin. Und dann wiederum bin ich, also die Urfassung dieses Essays ist in den sogenannten Kopenhagener Journalen von ihm, in einem Tagebuch aus dem Jahre 60. Und dieses Tagebuch hat mich dann auf seltsame Art und Weise wahnsinnig für ihn eingenommen. Ich glaube, ich habe in einigen Aspekten eine große Nähe gesehen, so das Zweifeln, das politische Schreiben, das Suchen nach einer Sprache, das Suchen nach künstlerischem Ausdruck überhaupt. Und gleichzeitig, und das merkt man dann, glaube ich, auch im Buch, gab es wieder so Aspekte, wo ich so ganz weit von ihm weg war. Aber er ist doch für mich dann durch dieses Buch so eine Art alter Ego oder eben als dieser Totenvogel oder Seelenvogel aus der alten ägyptischen Mythologie eine Art Seelenbestandteil mitgereist in diesem Buch.
Ja, er scheint Ihnen wirklich ein Geistesverwandter geworden zu sein, in gewisser Weise. Ich darf das zitieren, was Sie schreiben in Ihrem Roman. Alles in Literatur verwandeln zu müssen, war ein Zwang, eine Neurose vielleicht. Und ich fürchte, nicht die einzige, die mir beim Lesen von Peter Weiss' Aufzeichnungen nur allzu vertraut erschienen war. Zwänge, Ängste, Unzulänglichkeiten, aber auch Überzeugungen, Wünsche und Hoffnungen, die ein solches Echo in der Höhlung meines Körpers erzeugten, dass ich in der Hoffnung, mich selbst anzutreffen, wie ein um Jahrzehnte verspäteter Schatten dem Schriftsteller nachreiste. Was genau spricht Sie an in seiner Literatur?
Also in dem Buch geht es ja vor allem um den ganz frühen Peter Weiss, vor allem um dieses frühe Buch, diesen kleinen Roman, der eben auch 1960 auf Deutsch erschienen ist, Der Schatten des Körpers des Kutschers. Das finde ich einfach sowohl kompositorisch wie auch sprachlich ein ganz fantastisch schönes Werk. Das überzeugt mich in der Hinsicht sehr. Was mich überzeugt auch bei ihm oder interessiert, ist dieser vielfältige Zugang. Er hat ja auch gemalt, er hat Filme gemacht, er hatte dieses große Interesse an all diesen Kunstformen und er hatte vor allem immer diesen politischen Background, der ihn irgendwie angetrieben hat, der ja dann später vielleicht noch ausdrucksvoller wurde in der Ästhetik des Widerstandes. Und das ist schon etwas, was mich irgendwie sehr ihm nahe, da fühle ich mich ihm nahe, aber es sind auch viel so persönliche Aspekte, also dieses Suchende, die Suchbewegung, auch immer wieder das Suchen nach einer neuen Sprache, das ist halt schon etwas, und dieses Zweifeln auch an der eigenen Sprache, das ist etwas, was mich irgendwie beschäftigt.
Und vielleicht noch etwas, völlige Ehrlichkeit sei, was er anstrebe, lassen Sie Peter Weiss mal sagen, sich offen zeigen, das Obszöne wagen, bei Ausschließung aller Rücksichtnahme gegen sich selbst, aber auch gegen alle anderen. Das ist ja, wenn man gewisse Tendenzen heutzutage wie Triggerwarnungen in Büchern oder um Achtsamkeit bemühte Sensitivity-Reader nimmt, derzeit ja nicht gerade das angesagteste Modell.
Oder? Nein, das ist es nicht. Und es ist eben interessanterweise natürlich auch ein Modell, dem ich früher nicht gefolgt bin. Also die beiden Bücher, die Sie eingangs erwähnt haben, sind ja eher Bücher, die ich aus einer ganz großen Distanz geschrieben habe und wo es auch wirklich so gar nicht um mich geht. Und ich habe immer das Gefühl, wie so auf einem Jägersitz am Waldrand in Sicherheit saß und ins Dickicht runtergeguckt habe und das beschrieben habe, aber nicht unbedingt mich in dieses Dickicht reingewagt habe. Und das war schon das Gefühl auch in der Auseinandersetzung mit Peter Weiss, dass ich vielleicht mal ein mutigeres Buch schreiben muss, was das betrifft.
Peter Weiss, Sie haben es gerade gesagt, war nicht allein Schriftsteller, er war auch Filmemacher und er war auch Maler in seinen jungen Jahren. Eines seiner Bilder beschäftigt Sie insbesondere in diesem Buch und das hat natürlich mit dem zentralen Thema Ihres Romans zu tun, das Gemälde »Die Maschinen greifen die Menschen an« von 1935. Das ist ja wirklich das zentrale Thema Ihres Romans, das Verhältnis des Menschen zur Maschine. Maschinenstürmerei, genauso wie die Abhängigkeit des Menschen von Maschinen, die Frage nach der Sinnhaftigkeit und dem gesellschaftlichen Status von Technik. Momentan sind viele Menschen ganz fasziniert, ja verzaubert von der Vorstellung, dass uns ein stark von künstlicher Intelligenz beherrschtes Leben vorbestimmt ist. Sind Sie das auch?
Nur am Rande. Tatsächlich ist es so, dass dieses Buch ursprünglich ein Buch werden sollte, in dem die künstliche Intelligenz eine viel größere Rolle spielt. Und ich habe sehr viel dazu recherchiert, auch schon vor der Pandemie. Und je mehr ich darüber recherchiert habe, desto mehr hat mich das Thema eigentlich gelangweilt. Weil ich finde, dass wir uns gerade so in einem Moment befinden, wo dieses ganze Thema wahnsinnig aufgebauscht wird, wo es wahnsinnig spekulativ ist, wo wir gar nicht genau wissen, wohin das führt. Und ich habe gerade den Eindruck, ich gucke mir das jetzt lieber im Moment aus der Ferne an, weil ich schon glaube, dass einiges beeindruckend ist von dem, was da passiert ist, gerade in den letzten 2 Jahren. Anderes finde ich wiederum maximal unbeeindruckend. Und ich bin vor allem der Meinung, dass das jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell mit dieser Entwicklung vorangeht. Also ich zweifle, ob wir uns jetzt einfach an einem Punkt befinden, wo sich diese Modelle in derselben Geschwindigkeit verbessern wie in den letzten 2 Jahren. Ich glaube, dass so Sachen wie dieses Halluzinieren, also das reine Erfinden von Fakten oder eben von Nicht-Fakten, dass das zum Beispiel ein Problem ist, was gar nicht so leicht zu lösen sein wird, wie gerne behauptet wird. Also ich glaube nicht, dass das eine Frage von einfach besseren Modellen und mehr Rechenpower ist oder so. Und da könnten wir noch vor Jahren stehen, wo jetzt nicht so viel passiert.
Ihr Romantitel Verzauberte Vorbestimmung spielt ja auch auf einen KI-kritischen Terminus an.
Richtig, ja.
Nämlich auf welchen?
Ja, es gibt eben diesen Begriff der verzauberten Vorbestimmung, der eigentlich darauf hinaus will zu sagen, dass die Idee von vielen Modellen der KI ist ja die, dass sie prädiktiv sind, dass sie uns etwas voraussagen, dass sie uns die Zukunft verraten. Und manchmal sind sie auch ganz gut darin, das zu tun. Das Interessante ist nur, dass wir überhaupt nicht wissen, wie sie das machen. Also die meisten Modelle sind letzten Endes eine Blackbox. Und das ist plötzlich so ein fast zauberhaftes Moment, was in diese Berechenbarkeit hineinkommt, die eben zu einer Art Wiederverzauberung der Welt führt, die eigentlich ein ganz romantisches Motiv ist und mit dem überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist natürlich ein ausgesprochen interessanter Bruch.
Enchanted Determinism heißt, glaube ich, die englische Formel dafür. Schon Thomas Pynchon, so haben Sie es kürzlich erzählt, hat vor solcher Maschinengläubigkeit gewarnt. 1984, interessanterweise just im Jahr 1984, in seinem Essay Is it okay to be a Luddite? Das ist ja bis heute im Silicon Valley ein geläufiges Schimpfwort. Ludit oder Luddite für Technikfeind, Technikskeptiker, Technikverweigerer. Auf der anderen Seite macht ja bei uns gerade das Wort von der Technologieoffenheit die Runde. Wo siedeln Sie sich da an zwischen Technologieskepsis und Offenheit?
Ich würde gar nicht sagen irgendwie, also es interessiert mich beides. Ich finde beides ausgesprochen wichtig. Ich würde aber nicht sagen, dass ich da irgendwie in der Mitte stehe, sondern ich glaube, das Schwierige und das, was auch die Lage so komplex und so anstrengend macht es, dass es so etwas wie die Digitalisierung oder die Technologie ja an sich gar nicht gibt, sondern nur einzelne technologische Entwicklungen, einzelne Apps, einzelne Computermodelle, einzelne wirklich tatsächlich physische technologische Entwicklungen. Und wir jede dieser einzelnen Entwicklungen eigentlich separat anschauen müssen. Ist es hilfreich, ist es nicht hilfreich? Sie haben angefangen zu erzählen, dass mir eben die Medizintechnik das Leben gerettet hat. Da ist natürlich wahnsinnig viel Sinnvolles passiert. So, ich würde sagen, einer der interessanten Maßstäbe ist immer drauf zu gucken, wem nützt es und weshalb tun wir es eigentlich. Und da schon unser System halt sehr kapitalistisch geprägt ist, finden die meisten technologischen Entwicklungen unter diesen Bedingungen statt. Und das kann auf unterschiedlichste Art und Weise problematisch sein.
Das sagt Jonas Lüscher. Sein sehr empfehlenswerter neuer Roman Verzauberte Vorbestimmung erscheint morgen im Karl-Hanser Verlag für 26 Euro. Herr Lüscher, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Ihre Zeit und den Besuch im Studio.
Ich bedanke mich.
Sie hören Bayern 2. Im vergangenen Mai wäre der österreichische Kabarettist Otto Grünmandl 100 Jahre alt geworden. In Bayern wurde der Tiroler vor allem an der Seite von Gerhard Polt bekannt, als Darsteller in etlichen Sketchen der TV-Satire-Serie Fast wie im richtigen Leben oder in Polts Theaterrevuen an den Münchner Kammerspielen wie München leuchtet oder Churangrati. Aber Grünmandl war mehr als nur ein Sidekick. Er war Solokabarettist, Hörspielautor, Romancier und Lyriker. Der Heimon Verlag hat es sich zur Aufgabe gemacht, Grünmandls Gesamtwerk in einer 5-bändigen Buchausgabe herauszubringen. Die ersten beiden Bände mit Otto Grünmandls Lyrik, seiner Kurzprosa und seinen Romanen liegen bereits vor. Nun ist Band 3 heraus und er enthält die Bühnenstücke und trägt den Titel von einem der Kabarettprogramme Otto Grünmandels, der Ein-Mann-Stammtisch. Alles Weitere von Christoph Leibold.
Ja, wie ich zum Kabarett gekommen bin, das hat mich jetzt noch niemand gefragt. Aber ich kann darauf nur sagen, 1, 2, 3 und schon war ich dabei.
Nun ja, gar so urplötzlich, wie er es einst selbst beschrieben hat, landete Otto Grünmantel dann doch nicht auf der Kabarettbühne, tatsächlich aber eher zufällig unversehens. Als junger Mann nach dem Krieg arbeitete er im elterlichen Textilkaufhaus in Hall in Tirol mit, dabei kreuzunglücklich, weil er lieber Bücher schreiben als Buchhalter sein wollte. Früh versuchte er sich als Lyriker und Prosaautor, eine seiner Novellen wurde als Hörspiel adaptiert. So kam Grünmandel zum Radio, stieg auf im ORF zum Leiter der Redaktion Unterhaltung Wort und entdeckte schließlich die Satire für sich.
Der Ein-Mann-Stammtisch ist im Gegensatz zum Ruderboot ein multifunktionales Möbel. Das Ruderboot ist ein monofunktionales Möbel, weil es ja nur funktioniert, wenn es gerudert wird.
Als Otto Grünmandel erstmals als Solokünstler eine Kleinkunstbühne betrat, hatte er bereits das reifere Alter jenseits der 50 erreicht. 1976 präsentierte er sein erstes Programm, den Ein-Mann-Stammtisch. Das titelgebende Möbelstück war ein dreieckiger Klapptisch, den Grünmandel, geschniegelt im Anzug, in seiner Funktionalität vorführte. Wobei schnell klar wurde, dass es sich hierbei um keinen gewöhnlichen Tisch handelte, eher um eine Art Mini-Trutzburg. Stacheldraht bewehrt, die Platte mittels einer galgengleichen Vorrichtung hochklappbar wie ein Schutzschild, hinter dem sich der Besitzer verschanzen und dabei durch eine Luke von der Größe einer Schießscharte unerwünschte Gesellschaft beobachten konnte.
Sagen wir, es findet ein Annäherungsversuch von rechts statt. Dann heben wir die Tischplatte leicht an. Visieren den sich näher kommenden über Trinkarm und Ende Schießrohr. Und wenn wir ihn in Visier haben, dann zünden wir das Schießrohr und dann knallt es. Nicht wahr? Und dann kommt der Annäherungsversuch von selbst zum Erliegen.
Otto Grünmandel spielte hier nicht einfach einen gewöhnlichen Verkäufer im Einrichtungshaus, sondern er spielte sich auf als Möbeltheoretiker, schwadronierte über die Möbel Research Association, kurz MRA, zeichnete Baumdiagramme mit weiteren abstrusen Kürzeln auf eine Tafel. Die Wichtigtuerei, mit der Grünmandel sein Bühnenalter Ego in seinem Kabarettdebüt Banalitäten mit viel heißer Luft zur Bedeutsamkeit aufpumpen ließ, sollte sich in den kommenden Jahren als typisch für seine Figuren erweisen.
Otto Grünmandel nimmt hier schon eine Männerfigur vorweg, für die wir erst jetzt in jüngster Zeit ein Wort haben. Mansplainer. Das sind ja Männerfiguren. Eigentlich sind sie hilflos, sind sie spießig, auch ein bisschen dumm, aber sie wollen unglaublich wichtig sein und deshalb reden und reden sie in ganz komplizierten, verschachtelten Sätzen mit vielen Abkürzungen und komischen Definitionen, weil sie verstecken wollen, dass sie eigentlich Unsinn reden.
Maria Piok ist Wissenschaftlerin am Forschungsinstitut Brenner Archiv der Uni Innsbruck, das den literarischen Nachlass von Otto Grünmandel betreut und als solche Mitherausgeberin der fünfbändigen Werkausgabe. Ging es in den ersten beiden Bänden darum, die eher unbekannte Lyrik und Prosa Grünmandels vor dem Vergessen zu bewahren, will der nun neu erschienene dritte Band die literarische Qualität seiner bekannten Satire-Soli herausstellen.
Theater ist Praxis, ist gelebte Literatur und das ist ein Phänomen der Literaturrezeption, das man auch bei anderen Autoren beobachten kann. In dem Moment, wo sie auf der Bühne berühmt sind, sterben mit ihnen dann auch die Texte. Das war im 19. Jahrhundert mit Nestroy so. Man glaubte, man kann keinen Nestroy mehr spielen ohne den Schauspieler Nestroy. Das war mit Helmut Qualtinger so und Otto Grünmandel, dem ist das auch ein bisschen passiert.
Um dem entgegenzuwirken, klassifiziert Band 3 der Werkausgabe Otto Grünmandels Kabarettprogramme bewusst als Bühnenstücke. Tatsächlich handelt es sich bei den hier versammelten Texten, die Titel tragen wie »Ich heiße nicht Oblomow«, »Kreisverkehr« oder »Politisch bin ich vielleicht ein Trottel, aber privat kenne ich mich aus«, eher um Ein-Mann-Theaterstücke mit dramaturgischem Handlungsbogen als um typische Kabarettabende, die vom politischen Tagesgeschäft getrieben sind und einer Nummerndramaturgie folgen.
Für mich ist also Kabarett, so wie der Begriff heute gebraucht wird, etwas mehr auf Tagespolitik bezogen. Ich selbst begreife mich nicht als apolitischen Kabarettisten oder Kleinkünstler, nur beziehe mich kaum auf, auf tagespolitische Ereignisse.
Diese Abkehr von der tagespolitischen Pointe samt Hinwendung zum eher Grundsätzlichen beschert Otto Grünmandels Satire eine überzeitliche Gültigkeit. Darin wurde sie auch stilbildend für nachfolgende Kabarettistengenerationen, darunter zum Beispiel Josef Hader.
Der Otto Grünmandel hat sich hingestellt mit der ganzen Seriosität, die er auszustrahlen vermochte, aufgrund dessen, wie er war und aufgrund dessen, wie alt er war, und hat großartigen Unsinn erzählt, der war in sich total logisch ist. Immer an der Grenze zwischen Realismus und Absurdität. Fundamentaler kann man eigentlich nicht Kritik üben an unserer Gesellschaft, finde ich. Indem man nachmacht, wie unsinnig wir logisch denken.
Alles in allem handelt es sich hier um eine sehr sinnvolle Ausrüstung, die dem Gedanken des humanen Selbstschutzes voll entspricht. Und unter humanem Selbstschutz verstehen wir von der MRA den Schutz des Menschen durch den Menschen vor dem Menschen. Menschlich gesehen natürlich.
Nicht alle Bühnenprogramme von Otto Grünmandel liegen, wie der Ein-Mann-Stammtisch, als Tonmitschnitte oder Filmaufzeichnungen frei zugänglich vor, dank der Buchausgabe nun aber zumindest zum Nachlesen und zum Nachspielen. Grünmandels Texte sind ein Theaterschatz, den es zu heben gilt. Für Herausgeberin Maria Piok jedenfalls steht fest, diese absurden Ein-Mann-Grotesken weisen weit über die Kleinkunst hinaus.
Was man bei Otto Grünmandel auch immer wieder liest, ist, dass er mehr Beckett wie Brettl war. Er hat ganz verschiedene Kategorien der Literatur ausprobiert, alles erprobt und war auch überall dann ein Meister seiner Art.
Otto Grünmandel, der Ein-Mann-Stammtisch. Erschienen ist das Buch bei Heimon für 34,90 Euro. Christoph Leibold hat es für uns besprochen. Hier ist die Norwegerin Rebecca Backen mit Cover Me With Snow. Und gleich reden wir dann mit dem fränkischen Autor Tommy Goertz über seinen neuen Roman Im Schnee.
I'm gonna lay this body down. Cover me with snow. Till my burning flesh, it's scalding decency and pride. Cold war is over, open in my pores. The flame each war is breathing in is coming from my core. Sweet and gentle sleepiness coming from the cold. Crystals in my hair. I feel so beautiful. My thoughts have turned to stone. Sweet and gentle sleepiness coming from the cold. Come back, faithful punishment. Cover me with snow. Cover me with snow. Ooh.
body down. Cover me with snow.
Sie hören Bayern 2. Tommy Görz war in seinem Leben schon vieles. Langzeitstudent, Hüttenwirt, Almknecht, Kreativdirektor in der Werbebranche, Lehrbeauftragter, Automatenwart und Schallplattenvertreter. Seine Leser kennen den Erlanger aber vor allem als Verfasser von in Franken spielenden Krimis rund um den Kommissar Friedemann Friedo Behüt uns. Ausgezeichnet wurde er dafür mit dem Friedrich-Glauser-Preis unter anderem. In diesen Tagen ist ein neuer, bereits hochgelobter Roman von Tommy Görz erschienen. Kein Krimi. Wieder spielt er, wie schon sein vorheriger Im Tal, in der abgeschiedenen und eher wortkargen dörflichen Welt, in der man am Schweigen seiner Umwelt schon mal zerschellen kann. So steht es im neuen Roman Im Schnee von Tommy Görz. Und ich freue mich, dass Sie mir jetzt aus dem Studio Nürnberg zugeschaltet sind. Grüß Gott, Herr Görz.
Hallo, grüß Sie.
Im Schnee spielt in unserer Gegenwart an ein paar Tagen im Januar in einem fiktiven oberfränkischen Dorf namens Austal. Auf Durchreisende wirkt dieses Austal wie eine Welt von gestern, als wäre dort die Zeit stehen geblieben. Beschreiben Sie uns doch bitte mal, was für ein Dorf dieses Austal ist.
Ja, im Grunde ist es ein Dorf, wie man sie zu Dutzenden findet, im oberfränkischen Land und ich denke auch überall. Ein Dorf, wo noch ein paar Höfe sind, die meisten sind stillgelegt. Ein, zwei Höfe sind an den Dorfrand gezogen. Die Alten sind noch auf den Höfen und leben dort ihr Leben zu Ende. Das Haus hat zu und es gibt ein Neubaugebiet irgendwo vor den Toren des Ortes. Kennt man, also ein ganz normaler Ort eigentlich.
Das heißt, es gibt zahlreiche solche Orte, ja, auch heute noch in Franken.
Sicherlich, ja.
Sie erzählen vom Tod eines über 80-jährigen Bewohners dieses Dorfes, Georg Wenzel. Schön ist er gestorben, sind sich alle Dorfbewohner einig. Der Wenzels-Schorsch hat sich eines Tages nämlich einfach aufs Sofa gelegt und ist nicht mehr aufgewacht. Dann läutet die Totenglocke für ihn und nun wird, damit setzt eigentlich der Roman ein, an seinem Totenbett eine Nacht lang Wacht gehalten von seinem Freund Max Malter, den er von Kindesbeinen an kannte, und von anderen Männern und Frauen des Dorfes. Und die durchwachen dann eine Nacht beim aufgebahrten Toten und reden über ihn, bevor ihn dann am nächsten Morgen der Bestatter abholt. Wird dieser Brauch heute noch so praktiziert, diese Totenwache?
Nein, meines Wissens ist es sogar verboten. Aus hygienischen Gründen. Heute werden auch am Land, wenn Personen sterben, sie in der Regel in den ersten 2-3 Stunden nach dem Versterben abgeholt vom Bestatter.
Aber Sie wollten diesen alten Brauch nochmal reetablieren gewissermaßen?
Ja, ich muss ehrlich sagen, es war damals so, wie mein Schwiegervater gestorben ist. War in der Oberpfalz und er hat eine Landwirtschaft gehabt und die Schwiegermutter hat sehr darunter gelitten, dass sie ihn gleich hat abholen lassen, weil sie eben den Vorschriften gefolgt ist. Und da wurde mir bewusst, wie wichtig es doch ist oder sein kann, wenn man sich einfach Zeit nimmt, bei dem Verstorbenen noch zu sitzen und zu erzählen. Das ist jetzt so ein bisschen in die, bei uns sagt man die Leiche verschoben, das ist dann nach der Beerdigung. Wenn man ins Wirtshaus geht, dann erzählt man auch über den Verstorbenen, über die Verstorbene, trinkt 2, 3, 4 Bier, auch mehr und zum Schluss wird's wieder lustig und das Leben kann weitergehen.
Das ist ja ein Kosmos, dessen Bewohner keinen gesteigerten Wert auf Informationen aus der sogenannten großen, weiten Welt legen. Informationen aus dem Radio oder dem Fernsehen, geschweige denn aus dem Internet. Das, was ich wissen muss, kommt nicht im Fernsehen, auch nicht im Radio, sagt Max Malter mal. Man hat beim Lesen Ihres Buches den Eindruck, Ihre vermeintlich so kleine Welt ist denen schlichtweg genug. Die sind genügsam, die zeichnet ein großer Gleichmut auch aus. Musste beim Lesen tatsächlich häufiger an dieses schöne alte Wort Gleichmut denken. Mhm. Und dennoch ist das ja gar keine Idylle, oder?
Nee, absolut nicht. Es ist wie überall. Also erstmal ja, der Max ist ein Mensch, der, ja, ich würde eigentlich sagen, Zufriedenheit ist vielleicht das Falsche, aber er ist einfach mit sich alt geworden und nimmt das so hin. Und ändert auch gar nicht viel an dem, was er so, wie er so gelebt hat, die 80 Jahre. Bei den anderen mag das ein bisschen anders sein.
Und diese Idylle ist eben für ihn gar keine, sondern er sagt, es sei ein Rattennest, dieses Dorf.
Ja, das ist wie überall. Wenn man mal so sein Leben zurückblickt, meistens verläuft es ja doch ganz normal, sagt man immer so, alles relativ im Gleichmaß. Und wenn man dann mal schaut, was so alles passiert ist, vor 2 Jahren, vor 5 Jahren, vor 20 Jahren, hier ein Einschlag, da ein Einschlag, da, also nicht an, sondern Einschlag, passiert irgendwas hier in der Nachbarschaft, irgendein Verbrechen, keine Ahnung. So ist es auf dem Land halt auch. Das wirkt sehr idyllisch, aber je näher man sich ranzoomt, umso mehr, ja, stinkt's, habe ich, glaube ich, mal geschrieben. Ne? Dann sieht man die Misthaufen und es gibt halt überall Baustellen oder Dinge, über die nicht mehr geredet wird. Die hätten anders laufen können, sollen, aber so ist es halt.
Und es ist eine sehr abergläubische Welt. Schwarze Kerzen helfen angeblich gegen Gewitter, Blumen und Kräuterbündel hängt man im Stall auf zum Schutz vor Blitzschlag. Kinder mit feuerroten Haaren gelten als des Teufels. Und dass man abergläubisch ist, das rechtfertigt man vor sich selbst dann mit dem Satz, man musste ja nicht mutwillig etwas provozieren. Eine abergläubische Welt ist aber immer auch eine ängstliche Welt, oder?
Es ist erstmal eine christliche Welt. Also das ist diese Dinge, die Sie gerade aufgezählt haben, sind ja alle begründet durch das Christentum irgendwie. Die schwarze Kerze ist heute noch gang und gäbe. Wenn Sie nach 14 Heiligen fahren, können Sie die kaufen. Schwarze Kerzen gegen Gewitter. Der Brauch mit den Kräuterbuschen ist weit verbreitet in ganz Bayern. Die werden aufgehängt, die werden gesegnet in der Kirche. Tja. Also gar nicht so abergläubisch. Natürlich würden wir sagen, das ist Aberglaube, weisen das auch weit von uns. Aber das wird halt so gelebt, das ist Brauch und dann stellt man es auch nicht in Frage.
Aber mir kommt es auch tatsächlich ein bisschen ängstlich vor. Und man sieht diese Angst ja zum Beispiel auch an der Geschichte mit der leerstehenden Dorfschule, in die in den 90er Jahren einem Gerücht zufolge Flüchtlinge einquartiert werden sollen. Und aus Angst vor Fremden reißt man dann einfach mit Traktoren dieses alte Dorfschulgebäude kurzerhand ein, damit ja niemand dort untergebracht werden kann.
Ja, natürlich, man sperrt sich erstmal gegen alles Neue. Man kann es natürlich nicht, aber das geht uns ja nicht anders. Alles, was neu ist, es wird uns immer vorgemacht, das Neue ist immer besser, aber wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann hat man doch irgendwann kapiert, dass das Neue nicht immer unbedingt besser ist. Und dann beharrt man schon auch mal auf dem Alten, auf dem Althergebrachten, auf dem Bewährten. Und so ist es in diesem Kontext auch, den ich da zeichne. Man hält doch lieber an dem Althergebrachten fest. Und dann haben es Neue halt auch schwer. Und wenn dann droht, dass da jemand angesiedelt werden soll mitten im Dorf, dann will man das nicht.
Genau, das sind dann die sogenannten Neubürger, wie sie in ihrem Roman heißen. Ja. Und da ist es dann so, man kann auch schon 30 Jahre dort leben im Dorf und bleibt doch immer ein Neubürger.
Genau, so ist es. Also ich denke, den Gedanken können viele mitgehen, die aufs Land gezogen sind. Die Kinder haben es dann einfacher, also die zweite Generation. Die kommen da in die Schule, gehen mit allen in die Schule, spielen mit denen Fußball, gehen vielleicht sogar zur Freiwilligen Feuerwehr. Wer als Erwachsener dahin zieht, wird sehr selten richtig integriert sein.
Erinnerungen tragen dich weiter als jemals deine Füße. Das denkt sich der alte Max Malter. Das ist ja ein sehr wahrer Satz, finde ich. Die größten Distanzen legen wir vermutlich wirklich in der Erinnerung zurück. Max, ihre alte Hauptfigur, erinnert sich ans Schlachten auf dem Hof früher, an die wenigen Telefone, die es seinerzeit nur gab und auch an Ladenschilder, auf denen stand, auf den Boden spucken verboten. Sie selbst, Herr Görz, sind Anfang 70. Sind das auch Ihre Erinnerungen?
Das kenne ich noch so, ja. Dass Sägespäne ausgestreut waren in der Metzgerei und tatsächlich stand auf dem Bodenspucken verboten. Das war so früher.
Die Welt, die Sie beschreiben, ist ja, Sie haben schon angedeutet, eine sehr schweigsame Welt, in der über Liebeszeug zum Beispiel schon mal gar nicht gesprochen wird. Es muss nicht immer alles gesagt werden, sagt mal Max. Das ist ja in unserer redseligen Zeit ein viele erstmal irritierender Satz.
Ja, bei uns wird viel geschwätzt, aber so richtig gesagt wird dann auch nicht. Also es wird viel geredet, aber wenn man sich dann selber kontrolliert, so mit Inhalt, ist es dann nicht weit her, glaube ich. Sag ich mal ganz böse.
Aber auch wer wenig Worte macht, der redet natürlich und tuschelt übereinander. Mhm. So ein Satz wie geredet wurde immer, der bei Ihnen ja auch fällt, mhm, illustriert auch die immense soziale Kontrolle, die damit einhergeht. Und diese soziale Kontrolle sorgt dann auch dafür, dass gewisse Dinge eben nicht zur Sprache gebracht werden dürfen. Worüber man nicht spricht, das gibt es nicht. Das ist ja eigentlich in seiner Absolutheit ein fürchterlicher Satz, oder?
Ja, das ist so, aber es ist natürlich sehr wichtig in solchen Kontexten, gerade wenn man so ganz eng aufeinander lebt und aufeinander angewiesen ist. Ich habe da ein Beispiel dafür. Wieder meine Schwiegerleute, wie ich meine Frau kennengelernt hatte vor 43 Jahren, sind wir mal auf den Hof gefahren und wie ich das zweite Mal, also er war Landwirt, das zweite Mal auf dem Hof war, hat er mich mitgenommen, der Schwiegervater, und hat mir ein paar Steine gezeigt. Große, weißt du was, Granit oder was, Sandstein. Und hat mir gesagt, was er damit vorhat. Und wir sind am Hof vorbei, das lag so am Hang, hinter die Scheune, und er wollte mir die Steine zeigen, die Steine waren weg. Und dann hat er gesehen, der Nachbar, 100, 150 Meter weiter, hat sich die geholt und hat die sich hingelegt, um seine Terrasse zu befestigen. Und dann habe ich gesagt, du, da gehen wir jetzt aber rauf und holen uns die. Und dann hat er gesagt, nein, mit Nachbarn streitet man nicht. Also, das Thema ist nie wieder zur Sprache gekommen und ich habe davon extrem profitiert, weil ich habe selber einen Nachbarn gehabt, der war, sag mal, schwierig. Er hat 25 Jahre lang Streit gesucht und hat mit mir nicht streiten können, weil ich mir einfach gesagt habe, mit Nachbarn streitet man nicht. Ich kann nicht einfach hier weg, ich habe hier ein Haus gekauft und wenn der Streit ist schnell vom Zaun gebrochen, aber sehr schwer wieder beigelegt.
Klingt sehr lebensklug, muss ich sagen, weil Nachbarstreitigkeiten kennt eigentlich wahrscheinlich jeder von uns.
Ja, da muss man einfach mal ein bisschen zurückstecken. Das Witzige war dann, es waren 15 oder 18 Jahre, ging das so. Da stand also wirklich Ekel Alfred im Unterhemd, im Dreckigen am Gartenzaun, von früh bis Nacht, und hat jeden irgendwie angebellt. Und dann wurden bei uns, ich bin damals noch Motorrad gefahren, wurden Motorräder geklaut, so nachts aufgeladen. Und dann bin ich wieder mal vorgefahren. Ich hatte keine Einfahrt. Ich habe das Motorrad auf die Straße gestellt und er steht am Zaun und winkt mich an zu sich und sagt, dürft Feudai Moped bei mir neu stellen. In seine Einfahrt, ne, das am Grundstück steht. Und damit war ja der Bann gebrochen. Das war ein größeres Freundschaftsangebot von einem Nachbarn, wie er war, kannst du kaum haben. Wann hat es in West, 15, 18 Jahre, aber dann ging's.
Vereinzelt, Herr Görz, verwenden Sie dialektale Ausdrücke wie Neicherla oder Darb, aber auch solche Adjektive wie spirrig, was nichts anderes als schwächlich oder schmächtig heißt. Wie wichtig sind Ihnen als Erzähler dialektale Färbungen?
Eigentlich sehr wichtig. Ich habe mich bei dem Buch sehr schwer getan, ist nicht im Dialekt, also Dialoge nicht im Dialekt zu schreiben, weil der Dialekt sehr viel direkter ist, sehr viel näher, manchmal auch sehr viel wärmer in der Ausdrucksweise. Aber es sollte ja kein auf die Region Franken beschränktes Buch bleiben. Deswegen habe ich das alles rausgenommen. Aber in der ersten Version waren da viele Dinge noch drin.
Es scheint ja, wenn man auf die Titel Ihrer jüngsten Romane schaut, dass Sie durchaus gewillt sind, aus diesen Dorfromanen eine Reihe werden zu lassen. Im Tal hieß Ihr literarisches Debüt, jetzt ist Im Schnee gefolgt. Was kommt als nächstes?
Der Titel steht noch nicht fest, aber es kommt wieder so ein Zweisilber. Ich mache nur zweisilbige Titel. Das habe ich mir vor 15 Jahren oder vor 12 Jahren mal vorgenommen. Und das geht auch. Man braucht ein bisschen Zeit manchmal, um den richtigen Titel zu finden, aber es gibt tatsächlich schon ein fertiges Manuskript für einen Nachfolger, aber der Titel ist noch nicht abgesprochen, muss ja mit dem Verlag auch abgesprochen werden, deswegen würde ich dazu jetzt noch nichts sagen. Bitte ich um Verständnis.
Vollstes Verständnis. Tommy Görzens neuer Roman Im Schnee ist gerade im Piper Verlag erschienen für 22 Euro. Herr Görz, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Schöne Grüße nach München.
Sie hören Bayern 2. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt. Und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach George Orwell. Gewusst hat's, neben vielen anderen, Barbara Angerer aus Neuchâtel in der Schweiz. Grüezi wohl und Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach einer Schriftstellerin, die mit George Orwell zumindest die Nationalität gemein hat und teilt. Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
Fitzroy Road, Nummer 23, bitte.
Ah, das liegt in Primrose Hill, oder? Nettes Viertel.
Ich wohne im selben Haus, in dem Yeats früher lebte. Mhm. Mit der blauen Gedenktafel und allem.
Ja, vielleicht gibt's da ja eine Verbindung.
Zu Yeats? Sicher. Das spüre ich.
Ach, diese Schneemassen. Ungewöhnlich für London. Angeblich ist es der kälteste Winter seit 150 Jahren.
Es atmen die Kamine in der Stadt. Die Fenster sind vom Dunst beschlagen.
Ja, und die Wasserleitungen platzen.
Vielleicht hätte ich mit den Kindern in Devon bleiben sollen.
Ja, da ist auch nicht viel wärmer.
Im Frühling kehren wir zurück. Ich werde wieder reiten und mich um die Bienen kümmern. Och, diese Kälte.
Sie sind aus den Staaten, oder?
Aus Massachusetts. Mhm. Aber meine Gedichte haben eher England als Hintergrund. Vor allem die neuen.
Sagen Sie mal, ich glaube, Sie haben Ihnen was eingefangen. Waren Sie schon beim Arzt?
Nein, danke. Von Elektroschocks habe ich genug.
Was, Elektro?
Ich dachte, dass ich unverletzbar sei. Dachte, ich sei ein für alle Mal unerreichbar für das Leid. Gefeit vor innerem Schmerz und Qual.
Ja. Unverletzbar ist keiner.
Das Mindeste, was ich tun kann, ist die Illusion zu pflegen, dass ich fröhlich, ausgeglichen und nicht ängstlich bin.
Mhm. Haben Sie ein paar Freunde, die ab und zu nach Ihnen schauen?
Natürlich. Mein Mann schaut auch gelegentlich vorbei.
Oh je, heißt es.
Wir leben getrennt. Ich lasse mich scheiden.
So, ja. Und kommen Sie über die Runden?
Hin und wieder schreibe ich etwas für die BBC. Und mein Roman wurde gerade veröffentlicht.
Ja, gratuliere. Das ist doch ein Grund zu feiern.
Alles, was man tun muss, ist zu arbeiten, ohne Unterlass.
Ja, schon. Aber bei den Temperaturen friert er mir das Hirn ein.
Ich bin bewohnt von einem Schrei. Nachts flattert er aus und sucht mit Haken nach etwas zum Lieben. Mhm.
Wissen Sie was? Es kommen auch wieder bessere Zeiten.
Manchmal schlage ich die Lieder auf und alles ist wie neu geboren.
Sing's das, sag ich's doch.
Unser Herz ist eben ein zerbrechliches, glänzendes Instrument aus Glas, das einmal weint, dann wieder singt.
Fitzroy Road, der Wärmer, macht einen Schilling bitte. Gehen's aber schnell rein, wärmen's Ihnen auf.
Ich kenne nur wenige Dinge, gegen die ein heißes Bad nicht hilft.
Ach ja, das wär's jetzt.
Dann atme ich tief durch und lausche dem alten Prahlen meines Herzens. Ich bin. Ich bin. Ich bin.
Erraten, nach wem gesucht ist. Die Gesuchte war übrigens gar keine Britin, da habe ich vorhin Quatsch erzählt. Sie lebte lediglich im Vereinigten Königreich und ist dort dann auch gestorben. Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81 011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Das war das Büchermagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen.